Herzlich willkommen zu Hebammenkundig, dem monatlichen Thieme-Podcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katharina Kerlen-Petri, ich bin freiberufliche Hebamme, lebe und arbeite in Berlin und bin Mitherausgeberin der Zeitschrift Hebamme. Mein heutiger Gast ist die Hebamme Anna Brodersen. Mit ihr spreche ich über evidenzbasiertes Arbeiten, gute und schlechte Studien, Leitlinien und warum ein Qualitätszirkel immer eine gute Idee ist. Herzlich willkommen zu Hebammenkundig. Mein heutiger Gast ist Anna Brodersen. Sie ist Hebamme, arbeitet freiberuflich in Bayern, in Memmingen, hat dort eine Praxis und ist seit diesem Jahr meine Kollegin, nämlich als Mitherausgeberin der Hebamme. Das heißt, wir kennen uns schon und wir wollen heute sprechen über einen Artikel, den Anna in der aktuellen Ausgabe der Hebamme geschrieben hat. Aber erstmal herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Anna Brodersen hat in der aktuellen Ausgabe der Hebamme einen Artikel geschrieben mit der Überschrift »Eine Studie macht noch keine Evidenz«. Ich habe sie gebeten, den zu schreiben, weil sie auf dem Hebammenkongress dazu einen, wie ich fand, sehr spannenden Vortrag gehalten hat, von dem ich das Gefühl hatte, dass er studierte Hebammen gleichermaßen wie nicht studierte Hebammen anspricht. Und in unserem Gespräch kommt das jetzt auch vor, weil Anna ist eine studierte Hebamme und ich bin eine nicht studierte Hebamme. Wir sind unterschiedliche Generationen und ich finde, an uns beiden kann man ganz gut funktionieren kann. Anna, du hast deinen Artikel angefangen mit dem, wie ich finde, interessanten Satz: Für kaum einen Berufsstand scheinen Evidenzen, Studien, Tradition und Bauchgefühl so gut vereinbar zu sein wie für Hebammen. Und ich bin kurz drüber gestolpert und habe gedacht, ich glaube, so meine Generation ist ja oft so, dass sie sagt, na komm, lass mal gut sein, Tradition und Bauchgefühl reicht. Und viele meiner Kolleginnen, also ich bin Jahrgang 65, sehen, glaube ich, auch studierte Hebammen eher kritisch. Was hat dich zu diesem Satz bewegt?
Tatsächlich waren das verschiedene Erlebnisse in meinem ja noch relativ jungen Hebammendasein. Das eine ist, dass ich glaube, dass wir eigentlich überwiegend der Meinung sind, dass wir evidenzbasiert arbeiten, weil es uns ja nicht egal ist, woher unser Wissen kommt, sondern wir uns ja alle immer fort- und weiterbilden. Wir müssen uns ja auch für unsere praktische Tätigkeit immer fort- und weiterbilden. Aber dass wir unterschiedlich geprägt sind von dem, wie wir ausgebildet sind und auch ein bisschen so Mentalitätssache. Und gerade die Ausbildung, die prägt uns ja auch sehr. Und früher war das ja schon manchmal so, es gab die Hebammen in der Lehre, die eben gesagt haben, das machen wir so, das haben wir schon immer so gemacht, da haben wir gute Erfahrungen. Hebamme war ja im Vergleich jetzt zu den Ärztinnen immer eher auch so diese emotionale Begleitungskomponente neben der medizinischen Begleitungskomponente. Und dann hatten die Ärzte ja auch in der Lehre oft eher so diesen, okay, diese Regeln gelten in der Klinik, diese Regeln gelten von uns Ärzten her und da mussten die Hebammen sich halt so drum rumwurschteln. Und jetzt haben wir Hebammenwissenschaft und versuchen das alles so ein bisschen in Einklang zu bringen, das Bedürfnis der Betreuten nach einer medizinisch qualitativ hochwertigen Betreuung, nach einer emotional empathischen Betreuung. Und müssen das ja mit uns selber auch irgendwie in Einklang bringen. Und ich habe bei meinem Vortrag am Anfang ja die Frage gestellt, wer von uns arbeitet denn evidenzbasiert? Und es haben sich fast alle gemeldet. Und ich habe dann aber weiter gefragt mit Dingen, die eigentlich nicht als evidenzbasiert gelten, wie jetzt zum Beispiel Homöopathie. Und da haben sich aber auch ganz viele gemeldet, dass sie das verwenden. Eben weil sie damit gute Erfahrungen gemacht haben, weil sie das so gelernt haben, weil sie das von Kolleginnen so übernommen haben. Und das finde ich total spannend, dass wir uns da in diesem Allen so ein bisschen wiederfinden und gar nicht so sehr, okay, ich bin jetzt die, die evidenzbasiert arbeitet, ich bin die, die homöopathisch arbeitet und deswegen Evidenzen irgendwie ablehne. Und das finde ich total spannend.
Das heißt, der Satz ist eher so, ich verstehe den jetzt so als Mutmachsatz, weil meine Vermutung wäre schon, dass auf deine Frage beim Kongress, wer arbeitet evidenzbasiert, viele da so einen Druck empfinden, dass es heute nicht mehr en vogue ist, zu sagen, nee, ich arbeite nicht evidenzbasiert und vielleicht aus so einer Unsicherheit heraus auch, was ist eigentlich evidenzbasiert? Und das hast du ja in deinem Text auch ganz gut dargestellt, so dass du nochmal sagst, ja, wie können wir uns evidenzbasiert vorstellen? Natürlich gibt es da eine Definition zu, das ist schon mal das eine. Aber was mich auch nochmal angesprochen hat, war so eine Grafik, dass man sich evidenzbasiert vorstellt oder dass es zusammengesetzt ist aus Wünsche und Werte der Betreuten, interne Evidenz und externe Evidenz. Kannst du zu den drei Komponenten was sagen?
Ja, also Wünsche und Werte der Betreuten ist ja relativ klar. Wir erfragen die im Rahmen der Anamnese und im Rahmen eigentlich von jedem Termin, den wir mit der Betreuten haben oder auch der Geburtsbetreuung, seien wir beim Du oder beim Sie, was stellst du dir vor, was brauchst du von mir? Wir können unsere Betreuten ja relativ gut einschätzen. Durch diese enge Beziehung, die wir als Hebammen aufbauen können, ist die eher ganz naturverbunden, ist sie selber aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Wir erfragen ja auch ganz konkret, möchtest du eher Links zu Studien haben in der Argumentation oder soll ich dir mit meiner Erfahrung einfach sagen, was ich dir empfehlen möchte? Und das mit der internen und der externen Evidenz, das ist was, was mich tatsächlich auch manchmal fertig macht. Die externe Evidenz, das haben wir mit den Studien, mit guten Studien. Und die interne Evidenz, da spielt ja wieder unsere Erfahrung mit rein. Unser Erleben und unsere Erfahrung und die Erfahrung unserer Kolleginnen, die wir teilweise mit übernehmen können. Und das ist wertvoll. Und das ist der Punkt, wo man dann wieder einen Bezug zu den nicht studierten Kolleginnen und auch zu den Kolleginnen, die erstmal skeptisch gegenüber diesem Evidenzbegriff sind, aufbauen kann, dass eben das eigene Erfahren und das eigene Erleben eben schon eine wichtige Rolle spielt in der Hebammenwissenschaft.
Genau, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man immer wieder auch im Gespräch als etwas für die evidenzbasierte Arbeitsweise darstellen kann, dass Kolleginnen nicht aus Sorge, dass sie das nicht hinkriegen, dann ganz lassen. Ne? Weil ich glaube, es ist ja schon wichtig, wie du auch gesagt hast, so im Hebammengesetz steht drin, dass wir verpflichtet sind, Qualitätsmanagement zu machen, dass wir verpflichtet sind, eben nach den neuesten Erkenntnissen zu arbeiten. Und das ist quasi jeder Kollegin auferlegt, das zu tun. Aber dass es ja auch drauf ankommt, wie man das dann in seinen Alltag integriert. Du hast gerade schon die guten Studien erwähnt, da geht's schon los. Woher weiß ich, ob eine Studie gut ist oder nicht gut ist? Und Studien laufen mir ja nicht einfach sozusagen so in der Zeitung über den Weg, sondern ich muss sie suchen. Ich muss wissen, wo ich sie suchen soll, wie ich sie finden kann und wie ich das in meinen oft vollen Alltag als freiberufliche Hebamme zum Beispiel, aber eben auch ja als klinisch tätige Hebamme, wie ich das integrieren kann?
Also zum einen haben wir ja die Option, mit Qualitätszirkeln uns im professionellen, freundschaftlich, beruflichen Austausch zu begeben. Und dann, also ich lebe tatsächlich einen sehr regen Austausch mit Kolleginnen, die so ähnlich drauf sind wie ich, die praktisch als Hebamme arbeiten, aber so ein bisschen wissenschaftlich interessiert sind. Wir telefonieren fast jeden Tag und tauschen unsere Erlebnisse aus und tauschen unsere Erfahrungen aus und davon profitieren wir ungemein. Und wir sind alle so ein bisschen Spielkinder, dass wir tatsächlich schauen, aha, uns ist tatsächlich was über den Weg gelaufen. Das läuft manchmal über Social Media auch, das läuft manchmal über den Kontakt zu kooperierenden Berufsgruppen, dass die sagen, hey, ich habe auf dem Kongress das und das gehört und dann nehmen wir das ja nicht einfach so an, sondern schauen wir uns das an. Und dann zerlegen wir hobbymäßig Studien.
Okay, das ist ja schon mal eine Ansage. Bitte beschäftigen Sie sich hobbymäßig mit Studien.
Nein,
mein Hobby ist aber Kochen.
Ja, ich backe neuerdings Brot. Nein, das geht ja so. Es ist viel leichter zu erkennen, dass eine Studie nichts taugt, als nachzuweisen, dass eine Studie wirklich perfekt ist.
Und das ist ein guter Einstieg. Woran kann ich das sehen?
Ich habe heute, liebe Grüße an die Pharmabranche, einen betreuten Papa, der bei einem großen internationalen Pharmaunternehmen tätig ist und da unter anderem für Cholesterinsenker zuständig ist, eine Studie geschickt. Da geht es darum, dass man mit Oreo-Keksen das LDL-Cholesterin signifikant senken kann. Und die Studie ist natürlich trotzdem Bullshit. Weil, wenn man sich das genau anschaut, ist es so, dass wenn eine bestimmte Population von Menschen, bei denen man einen Ausgangscholesterinwert bestimmt hat, über einen bestimmten Zeitraum, in dem Fall waren es 14 Tage, die Menge von 12 Oreo-Keksen am Tag, und dass man danach wirklich einen wesentlich niedrigeren LDL-Cholesterinspiegel messen konnte. Und sie sind nicht total dumm gewesen. Ich glaube, die hatten richtig Spaß dabei. Sie hatten also diesen einen Studienarm, wo sie einfach verglichen haben, im Abstand von 14 Tagen, wie ist der Cholesterinspiegel nach der Oreo-Keks-Intervention. Und sie hatten einen zweiten Studienarm, da haben sie tatsächlich gegen einen Standard-Cholesterinsenker verglichen. Und die Oreo-Kekse waren in der Interventionsphase tatsächlich effektiver als das relativ hochdosierte Statin. Aber jetzt kommt's. Wenn man das wieder absetzt mit den Oreo-Keksen, dann ist der Wert sogar nochmal über den Ausgangswert hinausgeschossen. Und Fun Fact, diese Population, die untersucht haben, das waren alles Menschen, die eine ganz spezielle Diät gelebt haben. Das heißt, das ist also gar nicht auf die Allgemeinheit übertragbar. Es ist eine ganz überschaubare Studienpopulation gewesen. Es war ein sehr kurzer Zeitraum, wo man es untersucht hat. Und man hat eigentlich langfristig gesehen eher was Kontraproduktives am Start gehabt.
Okay, verstehe. Da hatten Leute eine Menge Spaß, das glaube ich auch.
Ja.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Menge Hebammen das auch relativ fix erkennen, dass das jetzt Quatsch ist. Aber wenn ich... Also ich würde jetzt mal sagen, so eben durch mein ähnliches wissenschaftliches Interesse wie du, habe ich jetzt auch, ohne dass ich studiert habe, inzwischen so eine Idee, wenn ich Studien lese, zu sehen, taugen die was oder taugen die nichts. Aber es gibt ja schon auch ein paar Kriterien. Könntest du die mal nennen? Also wenn ich, oder wir müssen, glaube ich, anders anfangen, wenn ich jetzt sage, also mal ein konkretes Beispiel, ich habe ein Kind in der Betreuung, was eine ziemlich ausgeprägte Hyperbilirubinämie hat und ich will also da mich nochmal schlau machen, was man da macht. Da kann ich zum einen die Leitlinie mir angucken, da kommen wir gleich noch drauf. Aber wenn ich jetzt auf Studiensuche gehen würde, wo würde ich die denn suchen?
Genau, wir sagen ja sonst immer don't Google. Aber bei Studien ist das Internet tatsächlich unser Freund, weil wir ja wissenschaftliche Datenbanken haben. Meine Lieblingsdatenbank, ich bin da ja auch ein bisschen eingeschränkt unterwegs, weil es für den Hausgebrauch einfach reicht, ist PubMed zum Beispiel. Mhm. Na, PubMed ist eine wissenschaftliche Datenbank, da findet man wahnsinnig viel unterschiedlichster Qualität und da habe ich eine Suchmaske, wie bei Google auch, und kann was eingeben. Und ich muss aber mir überlegen, welche Schlagworte gebe ich ein, und wie verknüpfe ich vielleicht auch bestimmte Begriffe, um dann zielgerichtet Ergebnisse zu bekommen? Weil wenn ich jetzt einfach nur Hyperbilirubinämie eingebe, dann kommen wahrscheinlich 17 Milliarden Ergebnisse raus. Und deswegen muss ich mir überlegen, dass ich die Neugeborenen-Gelbsucht vielleicht eingrenzen möchte, damit ich nicht die Gelbsucht bei einer Leberzirrhose auch noch ausgespuckt bekomme. Da muss ich mir überlegen, was für Studien interessieren mich? Möchte ich diagnostische Sachen abklären oder ich muss mir überlegen, möchte ich die Therapieoptionen, zum Beispiel ist ja immer mal wieder eher pro und contra diskutiert, Zufüttern von kleinen Mengen Formulanahrung. Dass man da schaut, was ist da gerade der Stand, indem ich Hyperbilirubinämie und Infant Formula eingebe, zum Beispiel mit AND, indem ich das verknüpfe, weil ich nur Studien möchte, in denen das beides vorkommt. Und so kann ich das immer weiter eingrenzen.
Ja, das heißt, ich muss aber schon eben konkret zwei Begriffe miteinander verknüpfen, ne, damit ich nicht von Studien erschlagen werde. Also das wäre schon mal sozusagen die Stichwortsuche. Und wenn dann PubMed irgendwie, ich sage jetzt mal, 10 Studien ausgespuckt hat, woran kann ich noch erkennen, welche Studie jetzt, sage ich mal, was taugt oder für meine Zwecke gut ist und welche nicht?
Zum einen kann ich mir schon im Abstract, also in dem Text, der in der Regel frei verfügbar ist und so eine erste Zusammenfassung darstellt, kann ich schon erkennen, zum Beispiel, wie die Stichprobengröße war. Das heißt, wie viele Kinder wurden untersucht? Hat man da jetzt eine Interventionsstudie im bayerischen Hinterland mit 2 Kindern gemacht? Oder hat man wirklich in einer großen Klinik viele Kinder über 1-2 Jahre untersucht? Das heißt, Stichprobengröße ist immer eine Sache. Und dann eine Sache, die ist nicht heilig, weil man es auch manipulieren kann, aber eigentlich schon ein guter erster Indikator ist der sogenannte P-Wert. Der P-Wert ist ein statistisches Tool, mit dem ausgesagt wird, ob es einen signifikanten Unterschied zum Beispiel gibt. Also wenn ich jetzt bei Hyperbilirubinämie, zum Beispiel in dem Bereich, wo man es noch nicht mit Phototherapie therapieren muss, ich untersuche entweder aggressiv abwarten versus Formula zufüttern, weil es ja da eher dann um ein optisches Problem geht. Das Kind erscheint mir gelb, das macht mir Sorgen. Ist aber noch nicht pathologisch. Und da kann ich dann nachschauen, ist der P-Wert kleiner als 0,05, dann gehen wir davon aus, dass es einen signifikanten Unterschied macht, diese Intervention durchzuführen.
Das heißt, das ist schon was, was ich, ohne mich da jetzt weiter in die Details einarbeiten zu müssen, was ich mir merken kann, wenn dieser P-Wert kleiner ist als 0,05, dann kann ich von einer Signifikanz ausgehen.
Genau.
Das ist ja schon mal, sag ich mal, etwas, was hilft, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Stichwortsuche. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das Erscheinungsjahr der Studie ein Hinweis ist, macht einen Unterschied, ob die jetzt von 1973 oder von 2018 ist. So.
Ja. Jünger ist fast immer besser in der Medizin, weil es einfach sehr, sehr kurzlebig ist.
Genau. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Die Grundlage unseres heutigen Gesprächs ist ein Artikel von Anna Brodersen in der Ausgabe 3 2024 der Zeitschrift Hebamme. Unter dem Titel »Eine Studie macht noch keine Evidenz« gibt sie hilfreiche Recherchehinweise für die Praxis. Den Link zur Zeitschrift findet ihr in den Shownotes der Episode. Und jetzt weiter viel Spaß mit dem Interview. Ja, das heißt, ich habe vielleicht schon mal eine Recherche jetzt bei PubMed gemacht. Was wären noch für Orte, wo ich suchen könnte online?
Genau, grundsätzlich so für den alltäglichen praktischen Hebammengebrauch sind Leitlinien schon eine super Sache. Auf der Seite der AWMF kann man alle veröffentlichten Leitlinien und auch abgelaufene Leitlinien, wenn es gerade keine aktuellste gültige Form gibt, nachschauen. Die sind dann untergeordnet bei den einzelnen beteiligten Fachgesellschaften, unterliegen einer gewissen Klassifikation, sodass wir auch ein bisschen einschätzen können, wie war der Prozess, der zu diesen Empfehlungen geführt hat. Und je nachdem, welchen Qualitätsstandards diese Leitlinie entspricht, kann ich auch gut damit arbeiten. Und wenn es jetzt zum Beispiel um forensische Geschichten geht, ich habe eine Betreuung gehabt und am Ende war das Outcome bei Mutter oder Kind ein nicht so gutes. Das geht vielleicht auch vor Gericht und ich habe mich entsprechend der Leitlinien und der aktuellen Empfehlungen verhalten in meiner Betreuung. Dann kann ich schon ein bisschen durchatmen, weil man ja dann davon ausgeht, ich habe auf Basis aktueller medizinischer Standards betreut und nicht irgendwie im Vollmond dreimal ums Baby getanzt und habe so ein bisschen Sicherheit für meine Arbeitsweise.
Genau. Ich glaube, das ist das, was allen Kolleginnen, allen Hebammen empfohlen wird, egal an welchem Ort sie jetzt arbeiten, dass da eben auch wieder dieses zusammenkommt das Erlebniswissen, das Erfahrungswissen und die Evidenz, ne? Dass ich schon sagen kann, also meine Erfahrung sagt mir, ein gelbes Baby ist an Tag 3 intensiver zu beobachten als an Tag 10. Und trotzdem ist es gut, eben die Leitlinie nochmal anzuschauen und zu gucken, was wird da empfohlen, um da eben auch wissenschaftlich unterwegs zu sein, beziehungsweise um auch ein Stück weit eben forensisch abgesichert zu sein. Das finde ich ist auch immer eine gute Empfehlung. Und eben, du hast die Leitlinien der AWMF erwähnt. Man geht auf die Seite, gibt ein Stichwort ein und findet sie ganz gut. Kannst du noch mal was sagen? Weil ich glaube, das ist schon was, wenn man da ganz neu ist, zu den Klassifikationen dieser Leitlinien. Also zum Beispiel ist ja jetzt gerade die S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt, wurde ja sehr gefeiert, ist in aller Munde. Und da war es sehr, sehr wichtig, dass das eine S3-Leitlinie war.
Genau. Wir fangen ganz unten an. Der niedrigste Qualitätsstandard ist die sogenannte S1-Leitlinie. Das ist einfach eine Handlungsempfehlung einer Gruppierung von Menschen, in der Regel schon Fachpersonen und jetzt nicht Dachdecker, wenn es um Geburtshilfe geht, die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, unsere Erfahrung zeigt, folgendes Vorgehen wäre nice. Und dann sind die sich einig geworden und haben diese Empfehlungen kundgetan und in die Welt getragen und wir dürfen uns daran orientieren oder vielleicht auch nicht. Denn das nächste Level, das sind die S2-Leitlinien und da haben wir zum einen wieder die, die eher konsensbasiert sind. Das heißt, man hat darüber diskutiert und sich dann auf eine Empfehlung geeinigt. Und die S2E-Leitlinien, in denen schon die Evidenzen stark berücksichtigt werden. Und das, was wir so aktuell als Goldstandard sehen, ist die S3-Leitlinie, wo eben auch eigentlich man die Datenlage ganz genau beleuchtet. Es sind verschiedene Fachgesellschaften an einem Tisch gehockt, haben vielleicht auch wild diskutiert. PatientInnen, Vertreterinnen waren auch mit dabei. Und man versucht da das Beste aus Erfahrung und Studienlage zusammenzubringen, um eine möglichst hohe Versorgungsqualität zu sichern. Wer sich da tiefer einarbeiten will, der kann sich immer die Langfassung anschauen und bei jeder Entscheidung dann auch den Entscheidungsfindungsprozess mit nachvollziehen und so dann für sich entscheiden, okay, diese Entscheidung, da orientiere ich mich ganz klar an dieser Leitlinie oder gerade wenn die Leitlinie schon 2-3 Jahre auf veröffentlicht war und sich vielleicht auch schon wieder neue Sachen ergeben haben. Da gibt's aber schon neuere Daten. Das war damals noch okay, wir sind alle der Meinung, das. Aber jetzt gibt's richtig gute Studien, da kann man dann vielleicht in seiner Empfehlung auch guten Gewissens von der Leitlinie abweichen.
Wenn du das so berichtest, wird manchen Hörerinnen vielleicht auch ein bisschen bang, weil sie so denken, okay, und wann genau soll ich das noch machen? Mehr sozusagen mich da mit den Begriffen zu beschäftigen. Ich gucke mir meistens nur die Kurzfassung an. Und trotzdem denke ich, macht es Sinn, dass wir nochmal gemeinsam drüber sprechen, wie kann man sowohl Studien als auch Leitlinien in der Praxis integrieren, ne? Also seien wir ehrlich, wir haben ja sozusagen neben unserer Praxis auch noch ein Privatleben, hoffentlich zumindest, und wollen ja eben auch schon gut arbeiten, aber auch effizient arbeiten. Also das mit der Zeit ist ja so eine Sache. Du hast eben was erwähnt, wo ich finde, dass das ein gutes Instrument sein kann, nämlich den Qualitätszirkel. Wie kann man das machen, dass man einen Qualitätszirkel vielleicht mit ein paar Kolleginnen gründet?
Also es gibt ja tatsächlich Fortbildungen dazu, wie gründe ich und leite ich einen Qualitätszirkel, und eigentlich wäre es total schön, wenn sich da noch viel mehr Kolleginnen finden. Und gerade die, die in den Verbänden sind, ich glaube, das ist bei allen Verbänden der Fall, werden da auch sehr stark unterstützt, eben in der Gründung von Qualitätszirkeln und in dem, wie sie sich fortbilden können. Also das sind super supportete Fortbildungen. Bei uns war es jetzt so, wir sind ein Haufen junger Hebammen, die auch Mamas sind, und sich deswegen relativ pragmatisch gesagt haben, niemand kann Experte für alles sein. Und jeder hat aber ja so dieses eine Thema, was einen voll interessiert. Da haben wir die eine super Expertin beim Stillen mit herzkranken Kindern ist oder bei der Muttermilchernährung von herzkranken Kindern. Dann haben wir die jetzt, ich zum Beispiel bin voll der Ultraschall-Nerd. Ich finde das total faszinierend, manchmal auch gruselig, und möchte da einfach immer tiefer einsteigen. Wo bringt uns das was und wo bringt's uns gar nichts? Und so hat ja jeder so sein Thema, seine Leidenschaft und seine Expertise. Und dann kann man sich eben austauschen, sei es vor Ort, bei Kreistreffen, bei Kaffee und Kuchen, oder wie in unserem Fall tatsächlich oft am Telefon, und kann zum einen immer zu einem vorgegebenen Thema sich austauschen und sagen, hey, ich bin über Folgendes gestolpert, habt ihr das schon gesehen? Zum Beispiel, es gibt eine neue Leitlinie zu einem hebammenrelevanten Thema, an der waren gar keine Hebammen beteiligt oder so. Und dann fuchst man sich da nochmal ein und tauscht sich aus und zack, sind alle wieder auf einem höheren Level. Oder eben man bringt Einzelfälle aus der Praxis mit in diese Teamtreffen rein und überlegt, okay, ist das eigentlich gut gelaufen? Kann man das so weiterempfehlen, das Vorgehen, oder hätte man an einem bestimmten Punkt vielleicht ein besseres Vorgehen wählen können? Und so reflektiert man sich einfach immer wieder selber.
Ich kann von mir sagen, ich wohne ja in Berlin und wir haben zum Beispiel eine Telegram-Gruppe in unserem Kiez mit 70 Hebammen. Das ist der Hammer, was da abgeht. Ja, also das ist jetzt kein Qualitätszirkel, aber es läuft ganz oft so, dass jemand sagt, ich habe dies und jenes Problem, hat jemand eine Idee? Und dann rückt einer mit seiner Erfahrung raus und der andere mit der Leitlinie. Also die Kombination ist es. Ja, was mich nochmal interessieren würde, macht ihr denn eure Treffen eben auch eher so spontan am Telefon oder habt ihr wirklich richtig so ein bisschen eine Struktur, dass ihr sagt, na ja, also wir machen das am Telefon, aber wir treffen uns schon auch, ich sag mal, einmal im Vierteljahr und alle bereiten was vor und dann kommt da ein bisschen strukturierter was bei rum?
Also der Haufen, mit dem ich mich am meisten austausche, ist tatsächlich überwiegend telefonisch, weil wir alle lange Wege bei den Hausbesuchen haben. Ich meine, ich fahre gefühlt durchs halbe Allgäu. Ich habe es gestern auf 181 Kilometer gebracht an meinem Sonntag. Krass. Okay. Das ist eine Mischung aus dumm und ich weiß auch nicht. Und dann so Brandenburger Land.
Kann man auch ordentlich Kilometer machen.
Da sitzt man viel im Auto und das ist ja manchmal so, dass einen was nach dem Hausbesuch einfach noch beschäftigt. Und dann... Also wir sind alle miteinander vernetzt, aber wir kommunizieren nicht immer alle gleichzeitig miteinander, sondern man ruft dann Freundin A an und Freundin A ruft Freundin C an. Und so, das heißt, das ist immer so in Zweier-Ping-Pong-Spinnennetzen unterwegs. Und dann meint man, ja, da hat einem die XY ja auch schon erzählt, dass du den Fall hattest. Und dann ist es aber so, wir sind leidenschaftliche Kongressgängerinnen. Und hocken dann ja nicht nur beim Kongress, sondern da ist es ja auch, das ist ja ein reger Austausch dann rund um irgendwelche Vorträge drumherum, sodass man sich da tatsächlich auch sieht. Was ich vor Ort mehr habe, ist tatsächlich dieser gezielte Austausch, so wie es eher im Sinne eines professionelleren Qualitätszirkels ist, dass man sagt, okay, wir hocken uns zu diesem Thema zusammen.
Das heißt, deine Empfehlung wäre, nicht so viel Sorge haben, dass man da sozusagen nicht genug Ahnung für hat, sondern einfach auf die Suche gehen. Du hast eben neben den Orten, die man dazu nutzen kann, also wir haben PubMed erwähnt, Cochrane wäre vielleicht noch eine Datenbank, die man erwähnen könnte, wo man auch gut suchen kann. Und du hast auch noch erwähnt, dass eben, wenn man jetzt, sage ich mal, doch eher mit der Zeit ein bisschen knapp ist und jetzt nicht x Studien durchsehen kann, dass einfach auch Reviews und Meta-Analysen eine gute Sache sind. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Genau. Also Reviews sind ja eigentlich, Leute hocken sich zusammen, schauen sich an, was gibt es für Daten und fassen die einfach nochmal zusammen. So, es gibt 17 Studien zu dem Thema. In 10 hat es einen positiven Effekt, in 5 hat es einen negativen Effekt und 2 sagen, es ist sowieso alles egal. Da wird aber nicht neu bewertet oder neu interpretiert. Bei den Meta-Analysen ist es ja schon so, dass man sich die Studien, die es schon gibt, nimmt und nochmal mit eigenen statistischen Instrumenten auswertet und dann nochmal mehr Beurteilung stattfindet. Auch, dass die Studien nochmal mehr beurteilt werden in Sachen Methodik und so. Das ist schon ganz cool. Da findet sich auch zum Beispiel bei Cochrane eben ganz viel. Wenn man da schaut, dann kann man oft, wenn man da ein Thema hat, an dem einem inhaltlich gelegen ist, nachschauen, was es da schon für Veröffentlichungen gibt. Und dann steht da zum Beispiel bei bestimmten Medikamenten zur Geburtseinleitung, Medikament XY ist seit wer weiß wie vielen 100.000 Jahren im Einsatz. Es gibt 735 Studien mit insgesamt 17 Milliarden Teilnehmerinnen. Wir wissen, es erhöht die Kaiserschnittquote nicht oder so. Und dann hat man schon ein bisschen wieder so eine Einschätzung.
Ja, wenn wir so drüber sprechen, würde ich sagen, hört sich ja alles ganz einfach an. Da eben doch evidenzbasiert zu arbeiten. Und wahrscheinlich ist es so, wie du sagst und wie du auch geschrieben hast, wichtig ist anzufangen, immer wieder neugierig zu sein, ja, Kolleginnen mit ins Boot zu holen, oder? Glaubst du nicht auch, das ist das, was hilft? Ich meine, Hebammen sind ja als Einzelkämpferinnen verschrien, aber vielleicht arbeiten wir mal dran, diesen Ruf zu verändern. Ja.
Ich finde es so schön, Kolleginnen mit am Start zu haben, mit denen man sich austauschen kann. Und ich finde es auch voll schön, einfach mal so ein bisschen berufsgruppenübergreifend zu schauen, weil da sind wir Hebammen ja auch manchmal ein bisschen zurückhaltend. Aber man kann tatsächlich mit ÄrztInnen, PhysiotherapeutInnen und so weiter echt gut in den Austausch gehen. Die sind ja auch weder klüger noch wir, die haben manchmal einen anderen Betreuungsschwerpunkt. Und haben manchmal durch den anderen Blickwinkel total wertvollen Input. Und dann kann man sich ganz hervorragend reiben aneinander. Wenn man den Fall mit den Kinderpflegerinnen haben, die ja manchmal eher aus der pathologischen Schiene kommen, mit dem Blickwinkel aufs Kind und ich mit meinem krankhaft physiologischen Ansatz, weil für mich ist ja alles gesund, was nicht erwiesenermaßen krank ist. Und da kann man sich eigentlich richtig gut zusammenfinden und zusammen und manchmal auch in der Diskussion oder im Streit eigentlich dann richtig, also sein Arbeitsniveau nochmal steigern. Und ich kann es echt nur betonen, es macht total viel Spaß.
Das ist ein gutes Schlusswort, liebe Anna. Vielen Dank. Ich finde gerade dieser Hinweis, dass es Spaß macht, ist was sehr, sehr Anregendes und was sehr Mutmachendes, dass wir uns da einfach trauen, mit Kolleginnen, mit anderen Berufsgruppen wissenschaftlich in den Austausch zu gehen und uns Studien anzugucken und auf diesem Level dann evidenzbasiert arbeiten. Vielen Dank. Liebe Anna, für das anregende Gespräch.
Das war Hebammenkundig, der monatliche Thieme-Podcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Danke, dass ihr uns heute zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Abonniert uns über Spotify, Apple Podcast oder wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.